SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Julia Salinas. Einen schönen guten Tag. Die israelische Armee hat bei einem Angriff in der Nacht nach eigenen Angaben den ranghöchsten Kommandeur des iranischen Militärs getötet. Ali Shadmani war Befehlshaber der Revolutionsgarde und der iranischen Streitkräfte und der engste Berater von Irans geistigem Oberhaupt Khamenei. Schon bei der ersten Angriffswelle vergangenen Freitag hatte Israel ranghohe Militärs getötet. Über die Kämpfe berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
Am Morgen griff der Iran Israel erneut mit ballistischen Raketen an. Es gab nach ersten Informationen 2 Einschläge nördlich von Tel Aviv. 5 Personen sollen laut rotem Davidstern leicht verletzt worden sein. Der Bürgermeister der Stadt Herzliya nördlich von Tel Aviv erklärte gegenüber der Zeitung Haaretz, dass ein leerer Bus getroffen worden sei. Zuvor hat es in der Nacht 3 Angriffswellen aus dem Iran mit ballistischen Raketen gegeben. Dabei wurden weder Schäden noch Verletzte verzeichnet. Der Grund war vermutlich die geringe Anzahl an abgefeuerten Raketen. In einem Interview mit dem US-Sender ABC verteidigte Israels Premierminister Netanyahu den Angriff auf den Iran erneut. Israel habe trotz zusammengebissener Zähne den Atom- und Friedensgesprächen eine Chance gegeben, um ein für alle gewünschtes Ergebnis zu ermöglichen. Doch die Gespräche seien nur Fassade gewesen.
War auch das Familienfoto beim G7-Gipfel in Kanada reine Fassade? Fakt ist, von den Staats- und Regierungschefs der 7 stärksten Industrienationen des Westens sind nur noch 6 vor Ort. US-Präsident Trump verabschiedete sich überraschend vorzeitig. Noch unerwarteter war die Einigung der G7 mit Donald Trump auf eine Erklärung zum Iran-Krieg. In dessen Text wird Israels Recht auf Selbstverteidigung betont und erklärt, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. Den Aufbruch des US-Präsidenten begründete seine Pressesprecherin mit dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Trump hatte sich davor zuversichtlich gezeigt, dass eine Verhandlungslösung möglich ist, sagt unser Korrespondent Jakob Meyer im Gespräch mit SWR aktuell.
Hier auf dem Gipfel, da hat sich so angehört, als stünde eine diplomatische Lösung kurz bevor. Also Trump hat mehrmals gesagt, der Iran sitzt ja eigentlich schon mit am Verhandlungstisch. Das wird nicht mehr lange dauern. Der Iran wäre auch dumm, wenn er keinen Deal eingehen würde. Er hat sich so angehört, wie gesagt, als würde es auf eine Verhandlungslösung rauslaufen und als wäre Teheran auch bereit, sich darauf einzulassen, wurde aber nicht konkreter.
Wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und dem Iran hat die Bundesregierung einen Charterflug organisiert, um deutsche Staatsangehörige aus Israel zu holen. Weil der Luftraum über Israel gesperrt ist, müssen Ausreisewillige aber erst selbstständig nach Jordanien reisen. Der morgige Flug nach Frankfurt am Main ist kostenpflichtig. Nach Angaben des Auswärtigen Amts haben sich bereits rund 4000 Deutsche in eine Krisenvorsorgeliste eingetragen. Im Iran sind es 1000. Über diese Liste können die deutschen Botschaften im Notfall schnell Kontakt zu deutschen Staatsbürgern in der Krisenregion aufbauen. Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen getötet und 114 verletzt worden. Das hat die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt mitgeteilt. Florian Kellermann mit den Einzelheiten.
Die Rettungsarbeiten unter den Trümmern von getroffenen Wohnhäusern dauerten weiter an. In allen betroffenen Stadtvierteln seien Koordinierungsstäbe für die Menschen eingerichtet worden, erklärte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Die Menschen wurden aus beschädigten Häusern evakuiert und der Zustand der Gebäude untersucht. Der Angriff begann kurz nach Mitternacht und dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Die Militärverwaltung von Kiew veröffentlichte das Video eines mehrstöckigen Wohnhauses, das offenbar völlig zerstört wurde und zusammenbrach. Insgesamt setzte Russland in der Nacht nach ukrainischen Angaben 440 Drohnen und 32 Raketen ein. Neben Kiew waren auch Bezirke in der Süd- und der Westukraine betroffen. In Odessa starb eine Frau an den Folgen ihrer Verletzungen.
Nicht mehr Wien, sondern Kopenhagen ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das sagen Forscher des britischen Economist Verlag. Für ihre Rangliste haben sie 173 Städte auf ihre Lebensbedingungen untersucht. Beurteilt werden die Bereiche Stabilität, Bildung und Infrastruktur. Wien, das die vergangenen 3 Jahre Platz 1 belegt hatte, habe zwar eine besser bewertete Gesundheitsversorgung, heißt es vom Economist Verlag, dafür sei aber die Punktzahl im Bereich Stabilität ziemlich abgesunken. Grund dafür sei unter anderem die Bombendrohung beim Taylor Swift-Konzert im vergangenen Sommer. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Gesundheitsrisiken durch ultraviolette Strahlung. In Teilen Deutschlands sei die UV-Belastung heute schon hoch. Besonders betroffen Baden-Württemberg. Annette Peuer.
Schutzmaßnahmen seien jetzt unbedingt erforderlich, sagt der DWD. Also direkte Sonne, wenn es geht, meiden. Auf jeden Fall Sonnencreme benutzen oder sich im Schatten aufhalten oder gleich ganz drinnen bleiben. Morgen steigt die Gefahr durch UV-Strahlung dann laut DWD nochmal an. Und zwar vor allem entlang des Oberrheins und auch in großen Gebieten südlich von Stuttgart. Hier gilt dann Warnstufe 9. Ab Stufe 11 sprechen Fachleute von extremer Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung. Eine Karte auf der Internetseite des DWD informiert darüber, wo die Belastung gerade am größten ist. Sie soll helfen, die Risiken besser einschätzen zu können.
Fokus Südwest.
In Konstanz steht ab heute ein 62-jähriger Mann vor Gericht, weil er zwei andere Männer angegriffen haben soll. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung und versuchten Mord. Christina Koppenhöfer.
Beide Opfer soll der Angeklagte vom Sehen gekannt haben. Laut Landgericht hatte er im Wahn geglaubt, beide hätten ein Verhältnis mit seiner Ehefrau. Ein 22-Jähriger kam beim Angriff mit einer Schreckschusspistole im Juni vergangenen Jahres mit Prellungen davon. 6 Monate später attackierte der 62-Jährige erneut einen Mann. Laut Anklage sprühte er ihm Pfefferspray ins Gesicht und stach mit einem Messer auf ihn ein. Das 52-jährige Opfer erlitt mehrere Stichwunden, überlebte den Angriff aber schwer verletzt. Das Landgericht vermutet eine psychische Erkrankung des Angeklagten. An den 3 angesetzten Prozesstagen soll deshalb auch seine Schuldfähigkeit beurteilt werden.
In Baden-Württemberg gibt es immer mehr rechtsextreme Jugendgruppen. Laut Landesverfassungsschutz hat sich diese Entwicklung besonders seit dem vergangenen Sommer verschärft. So vernetzen sich junge Leute vor allem in den sozialen Medien und radikalisieren sich dort auch. Feindbilder seien unter anderem Muslime, das politisch linke Spektrum und die LGBTQ-Community. Was bisher gang und gäbe war, ist bald im Weinbau verboten, nämlich handelsübliches Backpulver als Spritzmittel zu verwenden. Viele Winzer schwören darauf, denn es ist günstig und wirkt gegen die Pilzkrankheit echter Mehltau. Heute befasst sich der Rheinland-Pfälzische Landtag mit dem Thema. Sowohl die regierenden Ampelfraktionen als auch die oppositionelle AfD haben dazu einen Antrag vorgelegt. Aus der SWR-Umweltredaktion Dominik Bartoschek.
In beiden Anträgen wird die Landesregierung aufgefordert, zum Wegfall der Zulassung von Natriumhydrogencarbonat, umgangssprachlich Backpulver, Stellung zu nehmen. Hintergrund ist, dass Natriumhydrogencarbonat bisher im Weinbau als sogenannter Grundstoff zugelassen war. Betriebe konnten deshalb günstiges, handelsübliches Backpulver verwenden, wenn sie gegen den echten Mehltau spritzen wollten. Jetzt aber hat ein Unternehmen aus Baden-Württemberg eine Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel bekommen. Das besteht zwar fast vollständig aus Natriumhydrogencarbonat, also Backpulver, ist aber deutlich teurer. Laut EU-Recht geht damit die Zulassung als Grundstoff automatisch verloren. Betriebe müssen künftig also deutlich mehr Geld ausgeben, wenn sie weiterhin Natriumhydrogencarbonat gegen den echten Mehltau nutzen wollen.
Nutzen wollen Autofahrer in Ludwigshafen die Hochstraße Süd. Doch die Wiedereröffnung der Fahrbahn verzögert sich nochmal. In genau einem Jahr soll sie wieder befahren werden können. Darüber ist gestern der Bauausschuss des Stadtrats informiert worden. SWR-Reporter Paul Lüttke.
Ursprünglich sollte die Hochstraße Süd Anfang 2026 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Grund für die Verzögerung sind massive Schäden, die bei Sanierungsarbeiten an der Weißen Hochstraße entdeckt worden sind. Ludwigshafens Hochstraßenkoordinator Eberhard Küssner teilte im Bauausschuss mit, im Juni 2026 sollen die Arbeiten auf der Hochstraße Süd beendet werden. Dann soll der Verkehr auf der wichtigen Verbindungsstelle zwischen Ludwigshafen und Mannheim wieder fließen.
Auch in Pirmasens sollen die Straßen wieder auf Vordermann gebracht werden. Dafür will die Stadt fast 22 Millionen Euro in den kommenden 5 Jahren ausgeben.
Und dann war da noch
Fifi, der neue Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe Ulm. Aber Fifi ist nicht nur der Neue. Fifi ist ein richtig cleveres Kerlchen, um nicht zu sagen smart. Ob auf dem Münsterplatz oder wie aktuell auf der Donauwiese, der Müllroboter liebt die Drecksarbeit. Und so fährt er umher und wann immer er Abfall erkennt, saugt er ihn auf. Plastikmüll, Kronkorken, Zigarettenstummel, Fifi ist sich für nichts zu schade. Nur für größere Gegenstände wie Flaschen ist er einfach nicht gemacht. Aber ein bisschen Arbeit sollen ja auch seine Kollegen noch machen. Ein halbes Jahr lang ist der 70 Kilogramm schwere und europalettengroße Müllroboter Teil des Entsorgungsteams in Ulm. So lange geht seine Probezeit. Und wer weiß, vielleicht wollen die Kollegen dann auch gar nicht mehr ohne ihn.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.